Deutschlandfunk Kultur. Wortwechsel mit Monika van Beber.
Ich begrüße Sie herzlich zu unserer Diskussion heute. Regieren in Deutschland. Wie hat sich die politische Landschaft verändert? Was drückt sich aus in den Wahlergebnissen von Sachsen und Brandenburg? Und was werden sie auch bewirken? Mit uns diskutieren heute drei Politikbeobachter. Ulf Poschardt, Chefredakteur der Weltgruppe. Professor Karl Rudolf Korte, er ist Parteienforscher. Und Bettina Gauss, politische Korrespondentin von der taz. Frau Gauss, fangen wir an mit dem Wahlabend. Da haben viele in der CDU und in der SPD erstmal aufgeatmet. Inzwischen ist die Atmung wieder ein bisschen flacher geworden. Die Realität ist sozusagen im Bewusstsein angekommen. 27,5% AfD in Sachsen, 23,5% in Brandenburg. Das sind die klaren Wahlsieger.
Naja, natürlich sind es Wahlsieger. Ich meine, sie haben ihren Stimmenanteil deutlich nach oben schrauben können. Sie haben sehr viel von den Nichtwählern geholt, von den vormaligen Nichtwählern. Aber ich verstehe und teile diesen spontanen Seufzer der Erleichterung nach wie vor, auch wenn die Wahl schon ein paar Tage her ist. Denn es war ja noch Schlimmeres befürchtet worden. Es war ja für möglich gehalten worden oder für wahrscheinlich gehalten worden, dass die AfD möglicherweise sogar in beiden Ländern die stärkste Partei werden würde. Und ich finde es eindrucksvoll, dass eine deutliche Mehrheit in Brandenburg und in Sachsen strategisch gewählt hat, auch und gesagt hat, wir wollen unter gar keinen Umständen, dass die AfD beteiligt wird. Deswegen, ich kenne selber eine Reihe Leute, die eine Partei gewählt haben, die sie sonst nicht gewählt hätten. Einfach weil sie gesagt haben, wir wollen Stabilität. Und man muss auch sagen, ich fand den Wahlkampf der beiden Ministerpräsidenten gerade in den letzten 4 Wochen auch eindrucksvoll, der sehr stark auf Landespolitik abgezielt hat.
Herr Poschardt, also würden Sie auch sagen, Erleichterung, quasi CDU und SPD, bei allen Verlusten auch noch irgendwie Gewinner?
Ja, nein, also ich muss ganz ehrlich sagen, angesichts dieser Wahlergebnisse tue ich mich schwer, darin eine Erleichterung zu sehen. Ich finde die Stimmen für die AfD nicht nur in der Höhe erschreckend, sondern auch angesichts des Personals. Man darf nicht vergessen, der Brandenburger AfD-Chef gehört ja nicht eben dem vermeintlich bürgerdarstellerischen Flügel dieser Partei an, sondern ist ja jemanden, der auch, das kann man auch wertschätzen, der nie einen Hehl daraus gemacht hat, wo er herkommt und wo er auch in seiner politischen Biografie schon mal angedockt hat. Das finde ich schon mehr als unappetitlich. Naja, in rechtsradikalsten neonazistischen Kreisen, die Recherchen, was seine Biografie betrifft, sind ja sicherlich noch nicht an ihr Ende gekommen. Kurzum, schon ziemlich hart. Ich habe ja auch ein Problem mit dem, angesichts dessen, was gerade hier im Berliner Senat so alles als Politik ausgeschildert wird, mit den linken Rändern. Ich finde, wenn man sich in beiden Ländern, Bundesländern anguckt, was rechts und links an den Rändern gewählt wurde, dann sind es keine schönen Ergebnisse. Ich glaube aber, und da stimme ich Frau Gauss absolut zu, dass die beiden amtierenden Ministerpräsidenten versucht haben, in dieser schwierigen Situation das Beste draus zu machen. Und Sie sehen es mir nach, ich kann mich nicht für einen Ministerpräsidenten begeistern, der mit der Linken regiert. Aber was Kretschmer dort in Sachsen hinbekommen hat, ist insofern bemerkenswert, als er sich ja nicht nur gegen die Linke in der Debatte gewehrt hat, sondern auch innerparteilich, für mich sehr überraschend, zum Schluss auch sehr scharf gegen Maaßen gestellt hat und die Werteunion, also auch in einem eher konservativen Bundesland wie Sachsen, dort nochmal einen Akzent für Maß und Mitte gesetzt hat. Das ist erfreulich, aber wenn wir ehrlich sind und den Blick auf das Land aus dem Ausland werfen, dann wissen wir, das sind eigentlich auch ganz furchtbare Ergebnisse.
Also niederschmetternd und erleichternd etwas gleichzeitig, Professor Karl Rudolf Korte. Die Parteien haben inzwischen mit den Sondierungen angefangen. Zweierkoalitionen sind nicht mehr möglich bei den Ergebnissen. Lassen Sie uns mal über Vor- und Nachteile von Dreierrunden sprechen. Was würden Sie sagen?
Naja, wir brauchen neue Formate des Regierens als Auswege. In Vielparteienparlamenten, in denen eine normale Lagerbündnisfähigkeit nicht mehr dazu führt, Großpartei plus Kleinpartei gleich Mehrheit hinzubekommen. Das ist nun gang und gäbe. Wir haben ja 14 verschiedene Koalitionsformate im Bund. Und wenn jetzt beides in Potsdam und in Dresden so endet, dass es Dreierkoalitionen werden, haben wir auch eine Dominanz von Dreierkoalitionen zu Zweier. Es wird also der Normalfall. Die Frage wäre, inwieweit wir darüber hinaus denken, ob vielleicht der kleinste Partner auch einmal den Ministerpräsidenten oder die Ministerpräsidentin stellen könnte, wenn es unüberbrückbare Unterschiede gibt, die man nur auf so eine Weise vielleicht klug durch moderne Formen von Kooperation ausgleichen könnte.
Würde das jetzt in diesem Fall zum Beispiel heißen?
Ne, dass der kleinste Partner von den dreien jeweils.
Also die SPD beispielsweise in Sachsen, ja, würde den Ministerpräsidenten stellen oder die, ja, Grünen in, ja, Brandenburg? Ja. Frau Gauß,
natürlich, verzieht natürlich das Gesicht. Natürlich nicht von Anfang an, aber wir haben ja eine Befristung mit 3 bzw. 4 Monate, muss die Regierungsbildung abgeschlossen sein, bevor es zu Neuwahlen kommen könnte. Und den man so oft den Wähler bittet, dass in irgendeiner Weise ein Ergebnis herauskommt, mit dem Parteien dann auch leben können, wäre das auch ein Ausweg. Wir kennen es von Luxemburg, wir kennen es von Belgien, andere Länder haben das auch. Also europäische, moderne, kluge Formen der Kooperation wäre auch eine Antwort.
Frau Gauß.
Also ich kenne mich in Luxemburg nicht aus, aber für Belgien kann ich zumindest sagen, da sind die Unterschiede ja dramatisch zu Deutschland, auch noch aus Gründen, die nicht nur mit dem Wahlrecht zusammenhängen, sondern auch mit der Bevölkerungszusammensetzung. Ich kann nicht wirklich erkennen, Herr Korte, wo das ein Sprung nach vorn sein sollte im Hinblick auf inhaltliche Kompromissfindung. Und ich finde es auch demokratietheoretisch ein bisschen problematisch, wenn eine Partei, die, sagen wir blind gegriffen, 7% hat, jetzt, damit es leichter wird mit einer Koalition, für einen bestimmten Zeitpunkt das Amt des Ministerpräsidenten besetzt. Ich glaube nicht, dass das das Vertrauen der breiten Bevölkerungsmehrheit stärken würde. Ich würde aber sehr gerne noch was zu Herrn Poschert sagen, wenn Sie erlauben. Das klang für mich, vielleicht habe ich Sie falsch verstanden, ich hoffe das, aber das klang für mich so ein bisschen nach einer quasi Gleichsetzung zwischen Linkspartei und AfD. Und ich hoffe, Sie falsch verstanden zu haben, denn das fände ich nicht nur aus strategischen Gründen falsch, sondern auch inhaltlich. Ganz egal, wie falsch, schlecht, furchtbar man die Politik der Linken findet, und ich kann mir vorstellen, dass Ihnen das so geht, denke ich doch, man muss ja sehr vorsichtig sein mit einer Abgrenzung. Man kann wirklich nur Dinge wie Menschenwürde, Antimilitarismus, Menschenwürde, die sich ja auch in Rassismus ausdrückt, als Argumente nehmen, um zu sagen, mit denen unter keinen Umständen. Das trifft für mich auf die AfD zu, aber nicht auf die Linke. Deswegen finde ich eine Gleichsetzung nicht legitim.
Ja, also das muss ich so hinnehmen, dass eine sehr geschätzte Kollegin von der sehr geschätzten Taz das nicht legitim findet. Ich finde die Enteignungsdebatten, die wir haben, ich finde den neuen Linksradikalismus, der hier auch in Berlin zu spüren ist, der von der Linkspartei kommt. Natürlich ist Ramelow und Bartsch, da muss man überhaupt nichts, also sind grundvernünftige, sehr, sehr intelligente Leute, die selber wissen, dass sie in ihren Reihen Verrückte haben. Wenn wir uns angucken, den Maduro-Fanclub dort, wenn wir uns verschiedene Äußerungen, wo es zwar nicht rassistisch ist, aber wie das Feindbild der Reichen und Vermögenden, die sogenannten Vermieterhaie, auch Wörter, die die kluge Katja Kipping, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe damit kein Problem. Ich sage ja auch nicht, dass sie identisch sind. Ich sage einfach nur, für mich ist das bürgerliche Selbstverständnis dieses Landes und wie ich mir wünsche, dass es sich weiterentwickelt, eins, das ohne die Ränder auskommt. Das ist ja auch eine Diskussion, die die Grünen führen wollen. Warum sie das in Bremen gemacht haben, erschließt sie mir auch nicht. Das wird die Frage sein, sind sie eine bürgerliche Partei? Dann werden sie Jamaika machen, sind sie keine bürgerliche Partei, werden sie den rot-rot-grünen Weg gehen. Das ist aber eine Diskussion, die führt jetzt weg zu der Frage, die Sie gestellt haben. Und da muss ich sagen, Professor Korte, für mich ist Stand jetzt die Koalitionsarithmetik weniger die Herausforderung als vielmehr die Überlegungen, welche Art von politischen Modernisierungs- und Transformationsprozesse sind inhaltlich möglich in den verschiedenen Schnittmengen, die denkbar sind. Und ich glaube, das Ergebnis, dass es überhaupt so eine in vielen Sachen, und ich finde, Lars Klingbeil hat es am Abend sehr schön gemacht, hat gesagt, eine derart faule Partei wie die AfD, die nach x Jahren noch immer kein Rentenkonzept hat, die muss man inhaltlich stellen und nicht schon wieder mit sozusagen einer machtstrategischen Option an ihnen vorbei. Und ich würde mir so wünschen wollen, dass wir die Diskussion auf die Sachpolitik lenken. Ich würde gerne wissen wollen, und das haben wir in verschiedenen Interviews in der Welt ja immer wieder mal auch vorführen können, wenn Sie denn Finanzexperten der AfD wirklich hart verhören, dann kommen komische Antworten, die in sich vollkommen widersprüchlich sind. Dasselbe zur Sozialpolitik. Kurzum, ich glaube, es müsste eine Koalition möglich sein, wo die Parteienmitgliedschaft erstmal kurz suspendiert ist für die Gespräche und man spricht darüber, was sind eure wichtigsten Themen, was sind eure wichtigsten Themen, wie können wir das gemeinsam so angehen, dass es nicht erwartbar nach 2, 3 oder 4 Monaten zu den ersten Koalitionsrissen, zu Parteitagen gegen die Koalition kommt. Also kurzum, bevor man sich über irgendwelche Konstellationen verständigt, gehört für mich das Primat der Sach- und Realpolitik dessen, was in Koalitionen möglich ist.
Risse, die Sie erwarten würden, wenn es jetzt zum Beispiel zu CDU, Grüne und SPD kommen würde, das wären ja diese Kenia-Variante, die die AfD jetzt Afghanistan-Koalition nennt, mit genau diesem Argument. Afghanistan, sagt Meuthen, ist ein Land in schwerer Krise, geht den Bach runter, so kommt es hier auch. Also eine Parteienkoalition, von der man von Anfang an Risse erwarten muss?
Naja, sagen wir mal so, wenn man sich die Wahlergebnisse in Sachsen anguckt und die Stimmanteile für CDU, FDP, Freie Wähler, für all diese Parteien, die es dann auch nicht ins Parlament geschafft haben, und wenn man dann so will, sozusagen die reaktionären AfD-Stimmen dazu und es kommt dann am Ende zu einer Koalition zwischen CDU, SPD und Grüne, ist es natürlich, wenn man sich das Wahlergebnis angeguckt hat, eine Koalition, die höchste Anforderung an die politische Intelligenz aller Parteien stellt, damit nicht von vornherein klar ist, dass man am Ende jemanden wie die AfD als Profiteur hat. So. Und ich habe ja keine Lösungen. Ich gucke selber drauf und denke, das ist wahnsinnig schwierig. Ich würde mir nur wünschen wollen, wir würden mehr über Themen und Inhalte sprechen, wo die vielleicht interessante Schnittmengen fänden.
Das wird ja jetzt auch kommen, da bin ich ganz sicher. Denn wir brauchen ja die Konturen des Neuen, die aufzuspüren sind bei der Lösungsorientierung und auch bei dem Leistungsversprechen der Demokratie. Nur das bringt ja den Ausweg am Ende, mittige Wähler auch in Masse zu haben. Sonst hat man keine Wähler mehr in der Mitte. Also wie kann in Sachsen, in Brandenburg leistungsfähig, inhaltlich problemlösend gearbeitet werden, wenn man dann noch Lotsen hat, die für diese Überbrückung von Unterschieden auch mit ihrem persönlichen Standing eingreifen, bin ich ganz optimistisch, dass das gelingt. Mein Punkt war auch nicht zu sagen, am Anfang steht diese Machtarithmetik, sondern das ist ja eher ein Ausweg am Ende, wenn man sich verhakt. Aber es gibt nichts, was mehr einigend greift wie eine Idee einer Zukunftsgeschichte, die mobilisierend sein kann für die beiden Länder. Die Themen hat der Wahlkampf ja nach oben gespült. Es ist so naheliegend, entlang dieser Themen eine Koalition zu schmieden. Deswegen bin ich auch optimistisch, dass das den Parteien gelingt. Und letztlich haben wir ein Modell von Ministerpräsidentendemokratien. Außer dem Ministerpräsidenten, und da fällt es manchmal schon schwer, kennt sie ja keiner. Sie sind sehr präsidial unterwegs. Es verschwimmen ja diese Übergänge zwischen den anderen Parteien während der 5 Jahre.
Also verhandeln anhand von Themen, haben Sie jetzt beide gesagt. Frau Gauss, die Parteizugehörigkeit gedanklich sozusagen erstmal außen vor lassen. Das wären wir ja vielleicht auch bei der Variante Minderheitsregierung, für die auch schon viele ins Boot springen und jetzt dafür werben, dass man sich die jeweiligen Koalitionen pro Thema zusammensucht und diskutiert.
Naja, also ich kenne ja niemanden, der nicht jubelnd aufstehen und begeistert applaudieren würde, wenn man sagt, man soll lösungsorientiert sich mit irgendeinem Thema befassen oder man soll versuchen, Probleme gemeinsam und sachlich in Angriff zu nehmen in der politischen Arena. Aber mir scheint es doch ein bisschen den Aspekt außer Acht zu lassen, dass Parteimitgliedschaft ja im Regelfall nicht was ist, was man sich nur irgendwie ans Jackett pappt, sondern hinter dem steht eine Weltsicht und eine Grundüberzeugung. Und die kann man ja nicht einfach abschaffen. Nicht nur, weil man dafür gewählt worden ist, sondern welchen Stellenwert man im Schutz von Arbeitnehmerrechten einräumt versus Umweltpolitik, ist ja etwas, das hat eine konkrete Auswirkung. Also einfach zu sagen, wir sind jetzt mal alles Demokraten und vergessen alles, was uns trennt, scheint mir wenig zielführend zu sein. Ich teile übrigens den Optimismus von Herrn Korte. Ich glaube so, die ganz großen Aufgeregtheiten über Koalitionen entstehen eher, nicht immer, aber eher auf Bundesebene als auf Länderebene. Und ich sehe durchaus eine reelle Chance, dass Sachsen und Brandenburg stabile Regierungen hinkriegen. Minderheitenregierungen hätten gerade in der gegenwärtigen Koalition ja das riesige Problem, dass die AfD praktisch Huckepack sich so reinschleicht.
Es gibt nicht zwingend.
es gibt dann einen Vorschlag und die AfD stimmt begeistert zu und eine Mehrheit ist, und das dann nicht einmal, sondern achtmal, nur mit der AfD zu kriegen, das kann ich mir gut vorstellen. Und dann hat die AfD ein sehr klares Argument, dem man wenig entgegensetzen kann, zu sagen, und jetzt erklärt uns nochmal, warum wir eigentlich die Bösen sind, mit denen man nicht zusammenarbeiten darf. Ich halte ein Minderheitenkabinett oder eine Minderheitsregierung in der Tat auch aus diesen Erwägungen heraus für gefährlich.
Herr Korte, nicht zwingend, haben Sie gesagt?
Man kann kontaminierte Stimmen eben dann auch markieren, sodass man immer nur eine Mehrheit sucht im Parlament, die auf jeden Fall zustande kommt, ohne diese AfD-Stimme. Insofern gibt es schon Ausflüge,
die andere Länder in
diese Richtung vorgemacht haben. In NRW gab es ja über 2 Jahre auch eines der größten Länder Europas. Es führt nicht sofort dazu, dass alles zusammenbricht. Wir müssen vielleicht ein bisschen Labilität wagen. Interessant ist ja, dass das Politikmanagement sich komplett verändert. Die Macht aus der Staatskanzlei wandert ins Parlament. Und jede einzelne Idee, die man hat mit Abgeordneten, muss man dort erstmal besprechen.
Bei einer Minderheitsregierung meinen Sie jetzt?
Ja, genau. Insofern ist der Mechanismus, wie Politik erarbeitet wird, ein völlig neuer. Und ich kenne viele Abgeordnete, die in dieser Zeit ihre Souveränität grenzenlos ausgeweitet haben und noch mit großer Rückblick, mit großer Zuversicht auf diese Zeit zurückblicken, nicht nur Abstimmungsmaschinerie zu sein, sondern selbst gestalten zu können. Also ich sehe die Nachteile, die es gibt, die es da sind, aber ich versuche einfach nur Auswege zu skizzieren.
Durchaus auch Vorteile. Sie haben gesagt, ja, Sie gucken zurück auf diese Zeit, die es zum Beispiel in Sachsen-Anhalt gegeben hat zwischen 1994 und 2002 unter Reinhard Höppner, SPD, damals toleriert von der PDS, und zum Beispiel Hannelore Kraft hat es in Nordrhein-Westfalen 2 Jahre lang versucht. Hier soll es jetzt um eine Minderheitsregierung gehen, ohne Tolerierungspartner. Ausdrücklich dafür wirbt zum Beispiel Werner Patzelt, der Politikwissenschaftler aus Dresden, Co-Autor des Landeswahlprogramms der CDU auch in Sachsen. Herr Poschardt, was denken Sie über Minderheitsregierung?
Gott, es ist so eine komische Sache, wenn ich schon wieder so ambivalent daherkomme. Ich glaube, was Professor Korte gesagt hat, das ist in der Tat richtig, dass wir in eine Zeit reinkommen, in der wir möglicherweise gewisse Instabilitäten oder Labilitäten zulassen müssen, um es auf einen Versuch ankommen zu lassen. Und ich habe auch aus der Bundespolitik Stimmen gehört, die gesagt haben, nach einer Bundestagswahl, warum versuchen wir es nicht mal mit einer Regierung, die keine klassische Mehrheit im Parlament hat. Ich bin mir nicht sicher, ob das in dieser sowieso schon etwas instabilen Situation das Richtige ist. Ich bin mir sicher, wir werden weitere Versuche in dieser Richtung sehen. Wenn man sagt, es soll keine Minderheitsregierung geben, was die Logik der Koalition befeuern müsste, da würde ich gerne nochmal Bezug nehmen auf das, was Frau Gauss gesagt hat. Es gibt in der Tat Themen, wo die Programmatik der Parteien so unverträglich sind, dass man weiß, wenn man darauf setzt, bekommt man Zwist von Anfang an. Es gibt aber Themen, die gewissermaßen eine Fluchtlinie in die Zukunft markieren, wo wir uns alle einig sind, egal wo man politisch steht, dass man dieses Thema anpacken muss. Wo
gewisser dann müsste man die anderen Themen aber so lange liegen lassen.
Wenn ich das kurz nur mit 1-2 Sätzen noch ausführen darf. Wenn Sie Themen haben, jetzt Sie haben das Thema genannt, Arbeitnehmerrechte versus ordoliberale Wirtschaftspolitik. Wenn man diesen Konflikt anpackt, dann kommt man sehr schnell in eine konfrontative Haltung aus der Tradition und der Identität der Partei heraus. Es gibt aber neuere Themen, wo es noch nicht solche gedanklichen Traditionsbataillone gibt. Stichwort Digitalisierung. Wie geht eine zeitgenössische Verwaltung um? Wie können wir das Leben der Menschen dadurch einfacher machen? Wie geht die Mobilität der Zukunft? Was können wir für die Bildung tun? Wie können wir für den Klimaschutz und Ökologie und Verkehrswende etwas machen? Das wären alles Themen, wo es gar nicht so viel Traditionen in den Parteien gibt, sondern im Grunde genommen Zukunftskoalitionen. Koalitionen, die die Fluchtlinie ins Morgen ziehen.
Frau Gauss.
Ist ja wahr, aber das sind ja dann auch nicht die Themen, über die die Koalitionsverhandlungen brechen. Natürlich ist das so, nur die Bruch-Sollbruchstellen orientieren sich ja an Parteien. Ich will aber auf etwas eingehen, was Sie ganz zum Anfang sagten, nämlich ja, es ist so komisch, wenn Sie schon wieder ambivalent sind. Ich kann dieses Gefühl gut nachvollziehen, mir geht's aber genauso. Und ich finde, wir müssen auch akzeptieren, für mich ist eine besonders große Veränderung, die immer stärker hervortritt mit jeder neuen Wahl, war nach Europa nicht anders. Es gibt keine wirklich schönen, sauberen Lösungen mehr. Also ich verstehe auch, dass Leute, die die AfD gewählt haben und gerade diejenigen, die sogar, und die gibt's ja, sagen, ja, wir würden uns auch wünschen, dass diese Partei sich stärker von den Rechtsextremen abgrenzt, aber wir sind keine Nazis, dass die sagen, es ist undemokratisch, einen so großen Prozentsatz der Wählerinnen und Wähler auszugrenzen. Und ich glaube, dass wenn dieses konsequent gehalten wird, dass dann die Gefahr besteht, das ist meine Ambivalenz, dass tatsächlich der Zulauf noch größer wird. Deswegen habe ich vorhin gesagt und deswegen mache ich daraus so einen wichtigen Punkt. Man muss ganz wahnsinnig vorsichtig sein, wann man ausgrenzt. Man darf es nur unter ganz bestimmten Voraussetzungen tun. Und da ist wirklich Menschenwürde ist für mich wirklich das zentrale Kriterium.
Man muss nochmal die Zahlen sagen, 27,5% in Sachsen, 23,5% in Brandenburg. Das ist etwa ein Viertel derer, die gewählt haben, haben AfD gewählt. Und man muss ja sagen, Herr Körter, die wahre große Koalition wäre in diesem Fall in Sachsen beispielsweise AfD und CDU. Knapp 60% hätten diese beiden Parteien zusammen. Frau Gauss hat gerade gesagt, es ist schon parteipolitisch oder demokratiepolitisch sozusagen schwierig eigentlich zu argumentieren, weil man so großen Teil der Wähler auf Dauer aktiv außen vor hält.
Ich habe es aber auch begründet, warum ich dafür bin.
Ja, wie würden Sie es begründen, Herr Korte?
Also es hat verschiedene Dimensionen. Die eine ist auch, wenn wir uns den Oppositionsmarkt als solchen mal angucken, der auch polarisierter ist, als es vorher der Fall war. Einmal zwischen den Antipoden Grünen und AfD inhaltlicher Art, naheliegend, aber auch, weil Wählerinnen und Wähler gerne Fans des Erfolgs werden wollen und durch die vorhergehenden Umfragen den Eindruck hatten, dass ihre Stimme genau dazu beiträgt, die Ministerpräsidentenpartei nach vorne zu bringen, beziehungsweise die AfD. Und dieser Schlussspurt, insofern eine interessante Teilung des Oppositionsmarktes mit sich gebracht hat und aber in der Konsequenz ja nicht nur die AfD zur Oppositionspartei gemacht hat, sondern sie immer eine andere Partei ihr an die Seite gestellt hat. So sieht es zumindest im Moment aus. Insofern ist das die Dimension der Opposition, die wirkungsmächtiger sein kann, je mehr Parteien dort beteiligt sind. Aber insgesamt von der Dimensionierung möchte ich auch nochmal einordnen. Es sind knapp 6 Millionen Wähler ja, die wahlberechtigt waren. Das ist ein marginaler Teil letztlich, was die Größenverhältnisse anbelangt. Und die AfD hat in keinem Punkt zugelegt, sondern sie hat auf der Linie der Bundestagswahl in etwa ihre Größenordnung gehalten. Das ist auch eine Sache, die oft verloren geht. Von der prozentualen Verteilung her sieht das anders aus, die Wahrnehmung. Und wir vergessen in absoluten Zahlen oft, dass die Hauptwähler der AfD im Südwesten der Bundesrepublik Deutschland sitzen. Fast doppelt so viel bei der Bundestagswahl haben im Westen und auch bei der Europawahl die AfD gewählt im Vergleich zum Osten. Auch hier muss man einfach mal aufhören, nur mit dem Ostbashing irgendwie weiter zu argumentieren.
Haben wir jetzt gerade nicht, aber Herr Poschert.
Nein, in der Sendung nicht, aber.
Ja, ich verstehe schon.
Ich bin Frau Gauss sehr dankbar für Ihre Ambivalenzen, was das Thema betrifft. Ich habe sie ähnlich und ich habe sie vor allem getragen vor dem Hintergrund der Auseinandersetzung unserer Welt und Welt am Sonntag mit der AfD, weil diese Entzauberung findet nicht durch die Exklusion aus gewissen Diskursen statt. Ich glaube, dass dieses, mit denen kann man nicht reden, wir schließen Gespräche von Anfang an aus. Ich finde jedes Argument dafür richtig. Und ich würde unter jedes dieser Argumente einen Haken machen. Und trotzdem, wenn ich mir nur angucke, was ist das Ergebnis von Koalitionen mit Parteien, die am Rand sind. Es gibt eigentlich zwei Möglichkeiten. In Italien sieht man gerade, wie das Outcome sein kann. Dass entweder man holt sie rein und man marginalisiert sie durch eine gute Politik, so wie das Sebastian Kurz in Österreich gemacht hat, und dann kracht es und fliegt auseinander. Oder wie in Italien, wenn da ein Partner ist, der nicht in der Lage ist, einen rechtsradikalen Koalitionspartner sozusagen in irgendeiner Form einzuhegen, dann wächst der in der Koalition. Kurzum, die Frage, wie gehen wir mit der AfD um? Wie schaffen wir es, wenn wir sagen, wir finden es eigentlich nicht sonderlich appetitlich, wenn so eine Partei mehr als ein Viertel der Stimmen bei Landtagswahlen bekommt? Wie gehen wir damit um? Ich bin mir nicht sicher, dass diese Art, wie wir bislang mit der AfD umgegangen sind, richtig ist.
Also ich bin dankbar für die Gelegenheit, es nochmal sehr deutlich zu machen. Ich finde es richtig, unter gar keinen Umständen eine Koalition oder eine Zusammenarbeit mit der AfD zu machen, aus genannten Gründen. Diese Partei ist in Teilen rechtsextremistisch und in weiten Teilen rassistisch. Damit koaliert man nicht. Ich finde aber auch, wir als Medien haben ja eine andere Funktion als Politiker. Und ja, einfach zu sagen, was ich übrigens nach meinem Eindruck, was auch nicht der Fall ist, einfach zu sagen, wir reden mit denen nicht, wäre erstens, würde unserem Auftrag nicht entsprechen. Und zweitens wäre es falsch. Die Frage ist, wie man mit ihnen redet. Und in der Tat halte ich auch es für nützlich, sie bei Sachthemen einfach immer stärker zu fragen und nicht zu erlauben, dass die Vertreterinnen und Vertreter, mit denen man spricht, einem immer wieder ein Stöckchen hinhalten und wir so blöd sind, drüber zu springen. Das ist viel zu oft passiert. Sondern mich interessiert wirklich, wie die AfD sich die Rentenpolitik vorstellt. Und ich möchte wirklich wissen, was sie zur Klimapolitik zu sagen hat. Und da muss man mit ihnen reden. Das ist der Auftrag der Medien. Das ist nicht dasselbe, wie eine Koalition mit einer Partei einzugehen.
Aber man muss auch unterscheiden zwischen Politikern und Wählern. Das ist ja jetzt auch im Gespräch nochmal deutlich geworden. Man kann aus meiner Sicht am meisten lernen aus diesen beiden Wahlkämpfen, die wir beobachtet haben, wie man mit Rechten und auch neuen Rechten reden kann. Also das Reden auf Bühnen, auf Panels, in jedem Raum waren ja Rechte dort präsent, mal offensiver, mal weniger offensiv. Das kennen wir im Westen nicht. Wir können mit Linken umgehen, auch mit deren Argumenten, setzen uns auch aufs Panel dazu, aber bei Rechten fühlt man sich sofort dann in irgendeiner Weise nicht nur falsch aufgehoben, sondern fürchtet auch eine Stigmatisierung. Da kann man, glaube ich, eine Menge lernen. Ich rede jetzt von den Wählerinnen und Wählern, die überall in all diesen Räumen dabei waren. Da, finde ich, habe diese Retro-Wahlkämpfe, die ja darauf setzen, ganz elementar sich mit Argumenten vor Ort, mit jedem Bürger in jeder Situation auseinanderzusetzen, doch eine Menge an zusätzliche Erkenntnisse gebracht.
Regieren in Deutschland, wie hat sich die politische Landschaft verändert? Darüber diskutieren wir heute hier im Wortwechsel von Deutschlandfunk Kultur mit Professor Karl-Rudolf Korte, Politikwissenschaftler an der Universität Duisburg-Essen und Direktor NRW School of Governments, mit Bettina Gauss, politische Korrespondentin von der Zeitung Taz, und mit Ulf Poschardt, Chefredakteur der Weltgruppe. Die Frage, wie hat sich die politische Landschaft verändert oder wie wird sie sich jetzt auch durch diese Wahlen verändern, Herr Poschardt, wie würden Sie die beantworten?
Ich glaube, alles ist schwieriger. Und ich finde insofern den Begriff auch so eine Art Retrowahl ist es in der Tat, weil wir ideologische Debatten führen, die eigentlich an den Herausforderungen der Gegenwart volle Kanne vorbeisegeln. Also wir werden am 20. September hier eine der größten Klimademonstrationen haben und wir werden herausgefordert sein durch das, was an Klimapolitik bislang noch nicht passiert ist. Und es spielt logischerweise in Landtagswahlkämpfen keine Rolle, aber es ist eine der großen Herausforderungen der Zukunft. Wir als Medien kämpfen an der Digitalisierungsfront. Wir erleben eine Transformation eines traditionellen Teils unserer bundesrepublikanischen Verfasstheit, nämlich der Medien. Die Autoindustrie steht vor großen Herausforderungen. Auch das keine Art von Lösungsvorschläge, Ideen. Und so gibt es eine Reihe von Themen. Ich finde, Bildung gehört immer noch dazu. Bildung wird seit 40 Jahren als das große Mega- und Superthema besprochen. Die Fortschritte halten sich in sehr engen Grenzen. Kurzum, ich bin immer wieder erstaunt, wie das, was in solchen Wahlkämpfen verhandelt wird, davon abweicht, was eigentlich, wenn man kühl aufklärerisch einen mündigen Staatsbürger vermutet, was eigentlich als Thema relevant sein müsste. Insofern habe ich diese Landtagswahlen auch mit den erwarteten Auseinandersetzungen eher als ein bisschen deprimierend, nostalgisch erlebt. Und ich wünsche mir eigentlich eine Politik, die sich an den großen Herausforderungen der Zukunft orientiert, auch vor dem Hintergrund, dass wir in eine Rezession schlittern könnten. Es gibt keine Art von Wirtschaftspolitik. Die Große Koalition ist an vielen Punkten handlungsunfähig. Und so habe ich so das Gefühl, das kann eigentlich so nicht weitergehen. Und die Frage ist, und das war meine Frage in dem Kommentar, den ich am Sonntagabend geschrieben habe, ist das ein Wake-up-Call für die Große Koalition im Bund, ja oder nein? Und ich habe gedacht, es könnte einer sein, aber spätestens am Montagnachmittag war ich mir dann wieder ganz sicher, dass es genau das Gegenteil ist. Alle waren bestätigt, wir haben wieder alles richtig gemacht. Herr Woidke in Brandenburg für die SPD und Herr Kretschmer in Sachsen für die Union. Und jetzt machen wir alles weiter. Und deswegen haben wir auf der Welt und Weltkompakt gemacht, alles nur Sieger. Und das ist absurd.
Das meinte ich am Anfang mit der Erleichterung, die dann nach dieser Wahl erstmal kam in der Großen Koalition. Professor Kort.
Wie 1:1 wirkte das an dem Abend. Insofern war da eine Kontinuität als Bestandsgarantie auch für die GroKo mit ausgesprochen. Aber wenn man genau hinguckt, sieht man einmal mehr, gibt es keine Dominanzparteien mehr, die auch in den Ländern agieren über Jahrzehnte, sondern die Parteien gleichen sich an. Was die Größenordnung anbelangt, insofern wird die Frage von Vielparteien und Bündnissen auch zukünftig eine große Rolle spielen. Wählerische Wähler haben sich gezeigt, viel mehr als sonst. Auch da ist man im Osten offenbar moderner. Tagesplebiszite entscheiden dann eher natürlich viel mehr Personen als Programmatik. Insofern kann man auch keine Serie daraus folgern, sondern es kann eben in 5 Jahren komplett anders aussehen. Auch das ist etwas, weil Bindungen nicht existieren. Aber wir spüren, wir sind in einem neuen Betriebssystem in dieser Gesellschaft, ohne dass wir es richtig bedienen können. Ein neues Zeichensystem kommt auf uns zu mit unterschiedlichen Herausforderungen. Wir spüren, dass notwendige Transformationsprozesse anstehen, aber wir können sie weder sprachlich noch technisch begrifflich irgendwie begreifen und umsetzen. Wir sollten vielleicht auch nicht zu viel erwarten, dass Parteien das machen, aber solange sie sich auf den Weg machen, dies überhaupt in den Blick zu bekommen, also eine zukunftsfähige Sprache und Blickrichtung zu entwickeln, dann wäre schon sehr viel damit gewonnen und nicht so sehr in der Gegenwart zu verharren.
Wenn wir uns die Wähler der Zukunft angucken, wenn Sachsen da beispielsweise ein Fingerzeig sein kann, da haben die unter 30-jährigen Wähler, Bettina Gauss, zuerst die AfD mit 22% gewählt und dann die Grünen mit 19%. Das sind unter den jungen Wählern die größten Gruppen. Sind das für die Zukunft so die zwei Pole, zwischen denen wir uns bewegen?
Nein, das glaube ich nicht, sondern es hängt natürlich von zum jeweiligen Zeitpunkt dann gerade relevanten Themen an. Ab im Moment spielt Umweltpolitik eine besonders große Rolle, zu Recht auch, wie ich finde, angesichts des ja schwer zu leugnenden Klimawandels. Und die AfD, das war klar, dass alle auf die gucken. Das Abschneiden der AfD war die entscheidende Frage. Also insofern wundert es mich auch nicht, dass gerade bei jüngeren Leuten das eine besondere Attraktivität hat. Aber insgesamt würde ich dann doch sagen, können wir es ein bisschen niedriger hängen. Also jetzt an 2 Landtagswahlen, die ganz großen neuen Linien aufzumachen, in die sich Politik künftig bewegen wird, das scheint mir diese Wahlen zu überfrachten. Ich war gar kein Fan der Großen Koalition, aber ich finde es ein bisschen ungerecht, wenn jetzt so getan wird, als ob denen überhaupt gar nichts einfiele. Das Problem ist doch eher umgekehrt. Sie machen ja eigentlich eine ganz seriöse Arbeit, die ich in Teilen richtig, in Teilen falsch finde. Und es wird überlagert von Personaldebatten, die ich fast alle falsch finde und wo wir Medien natürlich, ich schließe mich da gar nicht aus, es halt auch spannender finden, über Personen zu reden, als über sehr komplizierte Sachverhalte. Die Arbeit ist nach meinem Eindruck insgesamt besser als ihr Ruf und es gilt auch in den Landtagswahlkämpfen, wo es ja nicht so ist, dass man sagt, ach, diese ewig gestrigen Themen, mein Gott, es geht um Mängel der Infrastruktur, es geht um Mängel in der Digitalisierung, also um schlechte Handynetze, sowas ist eine Alltagsfrage. Es geht um die Frage Mobilität, es geht um die Frage Zukunft der Arbeit, Braunkohleschließung. Das ist doch alles nichts, wo man sagen kann,
jedenfalls
ach, kann kein Zukunftsthema weit und breit, das stimmt doch
jedenfalls
einfach
bei einem
nicht.
Teil der Wähler, denn Sie, Herr Poschert, wenn ich Ihren Kommentar, einen Ihrer Kommentare jedenfalls richtig gelesen habe, sehen die großen Linien ja schon so zwischen auf der einen Seite urbane Bourgeoisie, wie Sie es nennen, wo es eher um städtisch gebildete, kosmopolitische Wähler geht und auf der anderen Seite das Landvolk sozusagen, wo es eben um Abschottung oder auch eben um diese Alltagsprobleme geht. Würden Sie sagen, da werden sich schon die großen Linien so aufmachen in der Zukunft?
Das war aus einem sehr viel längeren Kommentar. Das war nur eine der möglichen Differenzen und Lesarten auf diese Ergebnisse. Also wenn man sich gerade die Ergebnisse der Grünen anguckt, dann sind die gewissermaßen für einen Soziologen ein gefundenes Fressen, weil man sieht genau, das ist eine sehr, sehr urbane Partei. Die Partei hat es geschafft, in der urbanen Jugend nicht nur subkulturell, sondern auch mit all den Anliegen, die die Grünen immer schon hatten, in einer Art und Weise durchzudringen, was im Augenblick keine andere Partei schafft. So, das ist ein Riesenasset, dass ich dahinter an vielen Punkten große Fragezeichen setze, ist klar, aber das ist ein politischer Erfolg. Gleichzeitig ist, und das ist meine Kritik oft an diesen schwarzen grünen Lebenswelten, schwingt auch in den Debatten so ein zum Teil kaum verhohlene Verachtung für die weniger Aufgeklärten, für die weniger Privilegierten mit. Ergebnis ist, dass ja nicht nur viele junge Leute ganz besonders viele Männer AfD wählen, sondern auch, und das finde ich als Sozi- und 68er-Kind besonders dramatisch, 35% eben auch Arbeiter, dass die AfD mit weitem Abstand den höchsten Anteil an Arbeitern hat, die sie wählen. Und da reißen eben alte Erzählungen auseinander. Man sieht ja auch an dem dramatisch schlechten Abschreiten der Linkspartei, da hat die Linkspartei auch eine Deutungshoheit verloren, zum einen im Osten, als auch in der Arbeiterschaft. Und dann muss man ja sagen, die FDP, die vielleicht in dieser Phase, es wäre das Schönste und Wichtigste, eine liberale Partei zu haben, die alle Tassen im Schrank hat. Im Augenblick ist die FDP vollkommen von der Rolle, kann weder ein Angebot für konservative Bürgerliche, denen die CDU zu weichgespült geworden ist, machen, noch findet sie bei den urbanen Eliten, die die Klimabewegtheit nicht ganz so groß hat. Also sie macht im Augenblick leider überhaupt kein Angebot. Und so sortiert sich das in der Tat. Die Grünen sind klar konturiert. Sie haben erfolgreiches Personal. Ich finde, ihr Image, ihr Marketing ist perfekt. Und die haben sich gut positioniert. Aber die Risse zwischen Stadt und Land werden größer. Und damit, und auch da würde ich Ihnen jetzt wieder zustimmen, Frau Gaas, es stimmt, es gibt diese Zukunftsfragen auch runtergebrochen auf regionale und lokale Herausforderungen. Aber die große Aufgabe von Parteien wäre ja, dort die Linie von dem ganz regionalen Problem auf die größeren politischen Bezüge zu setzen. Und das hat nicht stattgefunden, kann man sagen, ist kein Problem. Ich würde es mir überhaupt wünschen in politischen Debatten, aber vielleicht kommt es jetzt.
Die FDP, Herr Korte, ist in beiden Landtagen nicht vertreten, an der 5%-Hürde gescheitert. Der Unionsfraktionsvize Georg Nüßlein von der CSU hat gesagt, es kann durchaus sein, dass die AfD die FDP dauerhaft ersetzt. Die Linke ist auch geschreddert, wollte ich gerade sagen. Und Sarah Wagenknecht sagt selbst, sie sieht eine Mitschuld bei der Linken, eine Entfremdung von diesem Wählerinnenmilieu, genau wie Sie es eben gesagt haben, Herr Poschardt. Also wird die AfD sozusagen diese Parteien jetzt auch noch einsacken?
Das kann man so nicht sagen. Das ist eine Partei im Werden nach wie vor als Sammlungsbewegung mit fliegenden Zielen. Was sie sich nächstes Jahr als Ziel sucht, weiß man nicht so genau. Da muss man einfach genau hingucken. Aber in der Tat, Parteien, Systeme funktionieren nach Angebot und Nachfrage. Wenn da eine inhaltliche Lücke ist, Machtarroganz entstanden oder durch Vergesslichkeit, dann füllen Parteien die aus. Das macht die Vitalität auch des Parteiensystems aus. Und die Rolle von Serviceeinrichtungen, von Selbsthilfescham, von Kümmerer-Image haben viele AfD-Akteure vor Ort den Linken offenbar abgenommen, unabhängig von ideologischen Fragestellungen. Und bei der FDP kommt hinzu, dass wir diesen Oppositionsmarkteffekt eben haben, der eben auch polarisiert war und dem, wie so ein Deckel sich über alle andere Fragen gelegt haben, wenig Chancen hatte, darin überhaupt aufzutauchen, wenn es am Ende nur um Ministerpräsidentenpartei oder AfD ging. Und es kommt etwas Entscheidendes hinzu im Kommunikations- und Führungsstil, der sich komplett unterscheidet, beispielsweise von den Spielmachern des Augenblicks, wie ich die Grünen mal bezeichnen würde. Die FDP geht mit schneidiger Selbstgewissheit daran, Probleme, die da sind, mit Lösungen vorzuschlagen. Und im Moment spüren wir doch, dass es weniger Auswege konkreter Art gibt, sondern ein großes Fragebedürfnis, dass wir nicht den Masterplan haben, der nun über 10 Tage Bestand hat. Im 11. Tag bricht er zusammen. Das ist so ein Verständnis im bildungsbürgerlichen Mittebereich. Und die Grünen gehen ganz anders vor. Sie sammeln eben klug, resonierend Fragen, schaffen es auf eine Art niveauvoll auch Ratlosigkeit auszustrahlen. Das fasziniert die Zuhörer im Raum. Und die anderen, die FDP, sagt eben schneidig, selbstgewiss, wo es lang geht. Und das sind unterschiedliche Stile, die auf eine sehr unterschiedliche Resonanz stoßen. Und damit kommt die FDP auch stilistisch im Moment überhaupt nicht weiter.
Ich habe nicht das Gefühl, dass die FDP bei vielen Themen sagt, schneidig, wo es lang geht. Denn ich glaube, dass eine Krise der FDP auch darin liegt, dass ja mit immer neuen Begründungen immer noch trotzdem danach gefahndet wird, warum Herr Lindner denn die Jamaika-Verhandlungen nach der Bundestagswahl hat platzen lassen. Ich glaube, dass Ihnen das geschadet hat. Aber die scheinbar, nur scheinbar so guten Zahlen für die Grünen täuschen ja ein bisschen drüber weg, dass die Partei deutlich hinter den Erwartungen und hinter den Umfragen zurückgeblieben ist. Ich glaube schon, und da stimme ich Herrn Korte zu, ich glaube, dass diese Grundsatzfragestellung, die Parteien der jeweiligen Ministerpräsidenten versus AfD, hat allen drei anderen geschadet. Aus unterschiedlichen Gründen zum Teil und in unterschiedlicher Abstufung. Aber das war weder für die FDP noch für die Linke noch auch für die scheinbar so erfolgreichen Grünen wirklich toll. Das ist halt bei polarisierten Wahlkämpfen so.
Die Grünen, kann man sagen, 8,6% in Sachsen, 10,8%. Das war vergleichsweise wenig für das, was in Umfragen vorher schon prognostiziert worden war, Herr Poschardt.
Ja, also ich glaube, dass die Grünen, so wie sich Leute schämen, auch bei Umfragen zu sagen, ich wähle AfD, so gibt es sozusagen so ein Feel-Good-Gefühl, wenn man sagt, ich wähle Grün, weil das ist ja mittlerweile wie so eine Letter-Reklame. Und wer die Grünen verstehen will, muss, glaube ich, ihre Instagram-Accounts angucken. Das ist einfach eine unfassbar schöne Lebenswelt, in der man sozusagen als gebildeter und irgendwie Mittelschichtsvertreter mit so einem gewissen Stilgefühl sich gut aufgehoben fühlt. Ich glaube, sie sind in Umfragen immer stärker als dann am Ende wirklich in der Wahlkabine.
Das ist ja so.
Und das hat sicherlich damit zu tun. Und die große Herausforderung für eine Partei, die jetzt aus einer kleinen Partei und aus einer inhaltlich etwas engeren Partei wirklich in manchen Umfragen oder in Baden-Württemberg mit Herrn Kretschmer wirklich zu einer Art Volkspartei geworden ist. Das ist ja auch eine Partei im Werden. Diese Grünen, die jetzt bei den Umfragen im Bund bei 20% liegen, kann ja nicht mehr der eigenen Logik so folgen wie eine Partei, die 8, 9, 10% von einem Hofreiter und Trittin mit Bizarrerien versorgt, sondern man merkt ja auch bei Robert Habeck so eine Sprache und auch einen Angang, wo man schon diese neuen Wähler, die sie zum ersten Mal gewählt hat, irgendwie auch behalten will. Und insofern finde ich die Grünen spannend. Ich finde besonders spannend, wie die Grünen es geschafft haben, zur Partei aller Journalisten zu werden, dass es manche Rundfunkhäuser und Redaktionen gibt, in denen der Anteil der grün wählenden Redakteure so ungefähr bei 90% liegen müsste. Und trotzdem ist nicht sicher, trotz dieser medialen Totalunterstützung, ob diese schwierige Gratwanderung, die Alten nicht zu verlieren und die Neuen nicht zu verbrellen, gelingen wird. Und meine letzte Überlegung dazu, ich finde bei den Grünen ziemlich viel schlau. Was ich nicht schlau finde, ist das Expectation Management. Das erinnert mich bizarrerweise an Guido Westerwelle und die FDP. Nee, das kriegen wir schon hin. Wirtschaft kriegen wir hin, Steuern kriegen wir hin, Umweltschutz kriegen wir hin. Und am Ende müssen die irgendwann mal liefern. Wenn sich das alles, was die im Augenblick allen möglichen Milieus jeweils versprechen, eingelöst werden soll, bin ich sehr gespannt, wie die Grünen das hinbekommen. Und da wird nämlich aus der wolkigen oder blumigen Rhetorik, die Habeck wirklich wie kein anderer beherrscht, dann echt eine große Herausforderung. Insofern spannend, liegen riesige Chancen drin, aber diese Wahlergebnisse zeigen, dass es eben viel schwieriger ist, als sich viele das erwünschen.
Also Sie bestätigen ja im Grunde jetzt das, was Sie den Medien vorwerfen. Also das ist keine Kritik in dem Sinne, aber Sie haben jetzt relativ lange über die Grünen gesprochen und wir haben eigentlich fast überhaupt nicht über die SPD geredet. Sie finden die Grünen spannend. Ich finde die SPD in ihrer Entwicklung im Moment viel spannender.
Ich will jetzt noch mal über die CDU in ihrer Entwicklung reden nach diesen Wahlen. Herr Korte, ja, weil mich die Frage interessiert, wohin wird sich jetzt nach diesem Wahlergebnis für eine sehr konservative CDU in Sachsen die CDU im Bund insgesamt entwickeln? Was würden Sie denken, Herr Korte?
Na, die CDU ist ja nicht nur eine Staatspartei, sondern sie ist von ihrem Gründungsgedanken her extremer als andere föderalistisch organisiert, sodass die Auswirkungen von Landesverbänden auf den Bund und umgekehrt sehr begrenzt sind. Da würde ich jetzt nicht zu viel an Wechselwirkung erwarten. Ihnen fehlt nach wie vor diese Moralwährung, mit der die Grünen ja unterwegs sind. Aber sie haben in den Genen das, was Wählerinnen und Wähler erwartet, Ordnung, Sicherheit, biografische Planbarkeit, solche Dinge, die man einfach erwartet und die ihnen einen Vorschuss gewähren. Wir sehen auch an den Grünen, dass sie in der Mitte zugelegt haben. Also ist in der Union ganz klar auch spätestens nach dem bayerischen Wahlkampf erkennbar gewesen, dass man, wenn man rechts blinkt, nicht mehr bekommt, sondern eher verliert. Die progressive Merkel-Mitte, die liberalen Merkel-Wähler sind irritiert durch das Rollback, was Frau Kramp-Karrenbauer in den ersten Monaten aus taktischen Erwägungen gegenüber der Partei, vor allem gegenüber Sauerländern, an den Tag gelegt hat. Aber jetzt ist einfach die Frage, wie kriegt man liberale Wähler zurück? Und da scheint mir das Staatsamt, was sie hat im Verteidigungsministerium, das ungeeignetste zu sein. Es wäre viel einfacher für sie, wenn sie Innenministerin geworden wäre. Das kann man sich natürlich nicht aussuchen, aber von dort hätte man diese progressive Mitte im Sinne von Sicherheits-, Migrations-, auch gesellschaftspolitischen Fragen zurückerobern können. Und da sehe ich im Moment das Hauptproblem. Die nationalpatriotischen Farben, die sehr stark in Sachsen ausgeprägt sind, das ist ein Kleinstflügel, der nicht wirklich auf Berlin ausstrahlt.
Aber Herr Borschardt, gibt es nicht innerhalb der CDU durchaus Bestrebungen, also eines konservativen Teils der CDU zu sagen, die CDU sollte doch wieder konservativer werden?
Ja, natürlich. Ich hoffe, die CDU entwickelt den Flügel, den es da auch mal gab, den Konservativen, wieder als jemand, der in der Lage ist, Leute davon abzuhalten, Rechtsradikale zu wählen. Und dieses Feld hat Merkel abgeräumt. Und ich glaube, daran ist ja Jamaika auch gescheitert, dass die Unterscheidung zwischen Unions- und grünen Politiker in vielen Bereichen gar nicht mehr sichtbar oder spürbar war. Da fühlte sich die FDP etwas fremd. Ich glaube, die Union muss dringend ein konservatives, zum Teil auch konservativ-patriotisches Wählerpotenzial wieder für sich interessieren. Das darf man nicht der AfD alleine überlassen. Und insofern glaube ich schon, dass jemand wie Herr Kretschmer, der diese Farbe spielen kann, ohne ins Schrille abzugleiten, wie man an seinen Bemerkungen zu Maaßen gemerkt hat, in der Bundespartei schon eine wichtigere Stimme sein wird, auch im Kontrast zu so Figuren wie Daniel Günther, der genauso gut bei den Grünen antreten könnte.
Wohin wird sich die SPD entwickeln? Dass jetzt gerade zu dieser Zeit jetzt diese Frage des SPD-Vorsitzes auf diese Art und Weise geklärt werden muss, wie das zurzeit stattfindet, was ja auch noch eine ganze Weile dauern wird, Herr Korte, ist das jetzt ein guter Zeitpunkt für die SPD?
Ach, die haben sich den ja so nicht selbst ausgesucht. Sie versuchen das Beste rauszumachen, die Partei über Personen attraktiv zu machen, auch zu sagen, in dieser neuen Paarkonstellation spricht man unterschiedliche Flügel innerhalb der Partei auch an. Das Grundproblem bleibt in der Wahrnehmung von Wählerinnen und Wählern, sind die entschlossen, in der GroKo zu bleiben oder nicht? Also diese große Frage überlagert vieles andere. Das ist im Moment erkennbar, ob die Aufmerksamkeit unsere so lange aufrechterhalten zu bleiben kann, 23 Mal zuzuschauen bei diesem Spiel, was sich dort abspielt, kann ich nicht erkennen, zumal am Ende die Entscheidung über die Vorsitzenden ja nicht nach Casting-Mechanismen fallen, sondern in der Regel danach, ob man individuelle Karriereabsichten durchsetzen kann mit Person A oder mit Person B. So fallen eigentlich die Entscheidungen. Mhm. Also die Auseinandersetzung muss natürlich um einen inhaltlichen Kern herumgeführt werden und es wird einfach überlagert von der Frage, ist das ein Kern, der in der GroKo behalten werden kann, gefunden werden kann oder nicht.
Die GroKo übrigens hat im ZDF-Politbarometer nach der Wahl eine höhere Prozentzahl, 72% sagen, diese große Koalition wird weiter bestehen. Im Juni waren es noch 60%, Herr Borschardt. Was glauben Sie, warum ist diese Zahl so gestiegen?
Oh Gott, ich stecke nicht in den Köpfen dieser Menschen. Ich glaube, das ist sozusagen die normative Kraft des Faktischen. Man sieht so, es geht irgendwie weiter. Es hat sich ja auch, wie gesagt, am Montagnachmittag war schon alle Spannung raus und man hat gesagt, komm, jetzt machen wir weiter. Wenn man ehrlich ist und mit Abgeordneten der SPD und der Union spricht, dann ist genau das, was Sie auch beschrieben haben. Es geht eigentlich ganz gut. Wir verwirklichen ganz viel. Wir arbeiten unser Programm ab. Dann gibt es auch immer wieder parteipolitische Sperrenzien. Aber auf der Sach- und Verwaltungs- und Regierungsebene gelingt da auch ganz viel. Ich würde gerne nochmal, wer ein romantisches Herz hat, kann nicht anders als auch ein sozialdemokratisches Herz in sich schlagen hören. Ich glaube, dass es eines der letzten Schlachten ist, die die SPD schlagen kann, wo sie entscheiden muss, ob sie als Partei bleibt oder das Schicksal erleidet, wie die Sozialdemokraten es in Frankreich und Italien erlebt haben. Ich sehe bei diesen Regionalkonferenzen, ich habe mir diese magischen Fotos von, glaube ich, 23 Leuten, die da auf der Bühne stehen, so angeguckt und ich habe dann auch mal versucht, reinzuzeppen. Es ist ein solcher Horror und es tut mir so leid für eine Partei, von der ich glaube, dass sie als Anwalt genau jener Arbeiterschaft, die jetzt zum Teil zur AfD gegangen ist oder zur Linkspartei, so ein vernünftiges Aufstiegsversprechen, dass die Ideen von Leistungsgerechtigkeit und Chancengleichheit Dinge sind, die, egal wo man politisch steht, von einer Partei verkörpert werden muss, die in ihrer Tradition so viele Verdienste für dieses Land hat, dass ich mich mit dem Gedanken eigentlich nicht anfreunden kann, dass sie es nicht schafft. Gucke ich auf dieses Personal, dann sehe ich aber eher größere Fragezeichen, dass es nicht schaffen könnte, als der Glaube, dass aus diesem Prozess etwas Gutes kommt, wenn all das, was von den Kandidaten dort artikuliert wird, im Grunde genommen alles so eine Art Retro-SPD, die nach links rutscht, Umverteilung, Regulierung, eine in wirtschaftspolitischen Fragen total verblödete, nach hinten guckende Partei. Die Wahlen werden für die SPD auch in der Mitte gewonnen. Und ich verstehe nicht, was mit der Partei gerade passiert. Vielleicht ist es für die Basis so gut, vielleicht ist es für die Regionalkonferenzen gut. Ich gucke dort drauf und mache mir große Sorgen um diese Partei.
Aber die Möglichkeiten am Ende doch entscheidend vielleicht bei der Bundestagswahl aufzutrumpfen, hängen natürlich an den Personen, die jetzt in dem Entscheidungslauf sich befinden. Und die Wettbewerbssituation 2021 wird ja einmalig sein, historisch ohne
Titelverteidiger. Frau Geiwitz hat es ja nicht mal in Brandenburg geschafft. Ja.
Nein, aber ich meine nur, ohne Titelverteidiger eine Bundestagswahl, sodass schon wir eine neue Ausrichtung haben, dass die Parteien, nämlich mal drei Akteure von den Grünen, SPD, CDU, vielleicht in einem Wettbewerb enger stehen um die Kanzlerschaft, je nachdem, wer es schafft, Mehrheiten am Ende hinter sich zu bekommen in einer Koalitionsfrage. Diese Wettbewerbssituation ohne Titelverteidiger gab es nie. Insofern ist die Chance für die oder diejenigen, die sich jetzt die Kandidatenfragen nach vorne bringen, die ist ganz neu zu bewerten. Und das wird auch die Union nochmal umtreiben, wen sie als Kandidatin oder Kandidaten am Ende in diese neue Konstellation schickt.
Frau Gauss, Kandidaten, die Personen, die Köpfe werden eindeutig wichtiger.
Nein, das glaube ich nicht. Also gerade wenn ich mir die Auswahl angucke bei der SPD, glaube ich, dass das nicht der Fall ist, sondern es ist in der Tat ein Problem, das nicht die SPD in Brandenburg oder Sachsen lösen kann, auch nicht die SPD im Bund. Das große Problem der Sozialdemokratie in ganz Europa besteht darin, dass sie keine Antwort gefunden haben auf die neuen Gesetze von Globalisierung und ziemlich entfesselten Kapitalmarkt und Finanzmarkt. Sie haben sich, ich habe da eine andere Analyse als Herr Poschert, zu stark einem Liberalismus, Scheinliberalismus unterworfen. Gerade also die Hartz-Gesetzgebung, vieles von dem, was unter Gerhard Schröder beschlossen wurde, ist etwas, womit die Traditionellen, die Stammwähler der SPD nach wie vor Probleme haben. Ich weiß nicht, ob es den Sozialdemokraten Europas und in Deutschland gelingen wird, eine neue Antwort, die glaubwürdig ist, dafür zu finden. Aber ich glaube tatsächlich, wenn ihnen nicht gelingt, Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer stärker davon zu überzeugen, dass sie für ihre Rechte stehen, dann werden sie dauerhaft nicht gewinnen können. Sie können nicht eine sozial angestrichene grüne Partei werden und auch nicht eine konservative Partei, die halt ein bisschen mehr sich um Betriebsräte kümmert. Das geht nicht. Sie haben sich zu sehr verabschiedet von ihren Kernthemen und dahin müssen sie zurück.
Na, man sieht ja an der Sozialdemokratie in Dänemark, dass es natürlich Wege gibt. Die sind sozusagen sozialpolitisch, klassisch sozialdemokratisch, haben aber, was Innenpolitik und Migrationspolitik betrifft, eher einen konservativen Anstrich. Das ist ein Mix, der ist möglich. Und wenn die SPD auf die Leute hört, die ihnen in Leitartikeln praktisch empfehlen, so eine Art grüne Partei zu werden, ich glaube nicht, dass das der Weg sein kann.
Herr Korte.
Also dieses Land ist sicherheitskonservativ, durch und durch. Deswegen ist die Mitte so breit. 73% bei der Bundestagswahl haben mittig gewählt, haben nicht AfD und Linke gewählt. Insofern ist ein Bedarf für eine moderne Arbeitnehmerpartei in der Mitte da, die soziale Sicherheit verspricht, die aber auch ein Leistungsversprechen integriert. Und insofern bin ich auch optimistisch, dass man das in der Mitte finden kann, lebensbiografisch zu arbeiten, weil Arbeiten einen großen Teil der eigenen Identität ausmacht. Dafür muss doch einer einem Sicherheit liefern in der Digitalmoderne. Wer macht denn das? Das muss doch historisch eine Arbeiterpartei machen, ohne den Begriff Arbeiter eigentlich auch zu verwenden. Und insofern ist so naheliegend, mit diesem Ziel anzugreifen und dabei auch Sicherheitsfragen ins Zentrum zu rücken. Mich wundert das auch bei dem Parcours und Schaulaufen, dass das nicht mehr in den Mittelpunkt gerückt ist.
Regieren in Deutschland. Wie hat sich die politische Landschaft verändert? Darüber haben wir diskutiert heute hier im Wortwechsel von Deutschlandfunk Kultur mit Professor Karl Rudolf Korte, Politikwissenschaftler, mit Ulf Poschardt, Chefredakteur der Weltgruppe, und mit Bettina Gauss von der Taz.